Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Luisa Mayer. Einen schönen guten Morgen. Fußballstars, die Pilgerstätten in Saudi-Arabien besuchen. Wie das Saudi-Arabiens Selbstvermarktung in die Hände spielt, ist ein Thema heute bei uns bei Tag für Tag. Außerdem geht es um Pfarrermangel in evangelischen Kirchen. Und die Frage, könnte der auch damit zu tun haben, dass angehende Pfarrerinnen und Pfarrer vielleicht nicht so gerne am Sonntag arbeiten wollen? Und wir nehmen sie mit zum Frühjahrsputz in den Aachener Dom. Sportswashing. So nennt man es, wenn Unternehmen oder Länder ihr Image reinwaschen wollen, indem sie zum Beispiel Fußballstars einkaufen. Saudi-Arabien ist darin Meister. Sportswashing, das heißt aber auch davon ablenken, wie schlecht es um Menschenrechte und Frauenrechte in der absoluten Monarchie bestellt ist. Fußballer helfen dann mit dabei, das Image aufzupolieren. Einige der Fußballer, die nach Saudi-Arabien gegangen sind, sind Muslime. Sie nutzen ihre Zeit dort für eine Pilgerreise zur Kaaba in Mekka, dem heiligen Ort im Islam. Über diese politisch-religiöse Strategie berichtet Ronny Blaschke.
Mashallah. The best of the best.
Im August 2023 veröffentlicht Karim Benzema in sozialen Medien ein Video von sich in Mekka. Der französische Fußballer trägt darin zwei weiße Tücher. Das eine ist um die Hüfte gebunden und bedeckt den Körper bis zu den Knien. Das andere ist um die rechte Schulter geworfen. Es ist Abend, es ist dunkel, aber hinter Benzema ist die Kaaba zu sehen, das zentrale Heiligtum des Islam im Innenhof der Moschee. Das Video zeigt Benzema bei der Umra, der kleinen Pilgerfahrt, die im Gegensatz zur großen, der Hadsch, jederzeit im Jahr möglich ist. Mashallah, sagt Benzema, ein Ausdruck von Dankbarkeit. Das Video wird mehr als 10 Millionen Mal angesehen und mehr als 6000 Mal kommentiert.
Muslimische Topspieler wie Benzema sind in Saudi-Arabien besonders beliebt. Dass jemand wie er nun hier im Land spielt, das macht die Menschen stolz.
Der saudi-arabische Wissenschaftler Aziz Al-Ghashian erforscht die Transformation des Königreiches, auch am Beispiel des Fußballs. Karim Benzema etwa hat es als Stürmer von Real Madrid zu großem Ruhm gebracht, wurde 2022 als Weltfußballer ausgezeichnet. Doch ein Jahr später schließt er sich Al-Ittihad in Saudi-Arabien an. Der Verein ist in Jidda am Roten Meer beheimatet. Von dort ist es nicht weit bis zu den wichtigsten heiligen Stätten des Islam. Die Kaaba von Mekka ist eine Autostunde entfernt und bis zur Prophetenmoschee von Medina sind es 4 Stunden. Der Forscher Aziz Al-Ghashian.
Spieler wie Benzema interessieren sich für die Kultur in Saudi-Arabien. Sie zeigen sich in traditioneller Kleidung oder sie berichten von ihren Pilgerfahrten nach Mekka. Religion ist bei uns immer noch sehr präsent.
Ausländische Fußballmillionäre, die öffentlich ihr Verhältnis zum Islam thematisieren, das war in Saudi-Arabien lange undenkbar. Über Generationen dominierte der Wahhabismus den Alltag, eine streng konservative Strömung des sunnitischen Islam. Das asketische Verständnis der Wahhabiten lehnt die Konsumgesellschaft ab, also auch Unterhaltung und die Verehrung menschlicher Leistung. Über lange Phasen des 20. Jahrhunderts beschreiten Monarchie und Religionsgelehrte denselben Weg. Kinos und Konzertsäle bleiben verschlossen, Frauen müssen in Cafés getrennte Eingänge nutzen. Die Kraftsportlerin Amira, die ihren richtigen Namen nicht nennen möchte, erinnert sich an ihre Jugend Anfang des Jahrtausends.
Als ich aufgewachsen bin, gab es keinerlei Sportangebote für Mädchen und Frauen. Es gab nicht mal Fitnessstudios. Ich habe immer gedacht, dass ich das Land verlassen muss, um sportlich erfolgreich zu sein. Ich habe für den Wandel gebetet.
In ihrer Jugend wird Amira von der Religionspolizei angehalten und darauf hingewiesen, wenn ihr Kopftuch verrutscht ist. Sie stammt aus einer liberalen Familie, ihre Eltern motivieren sie, Sport zu treiben. Ab Ende der 2010er Jahre leitet das saudi-arabische Königshaus Reformen ein. Der Kronprinz und de facto Herrscher Mohammed bin Salman drängt den wahhabitischen Einfluss zurück. Frauen wie Amira sind zwar rechtlich noch immer schlechter gestellt als Männer, aber sie dürfen nun Auto fahren, dutzende Berufe ausüben und professionell Sport treiben.
Es ist wirklich erstaunlich. Ich bin sehr, sehr stolz, an diesem Wandel teilhaben zu können. Frauen können heute alles erreichen. Die Regierung gibt uns das Gefühl, dass es für uns keine Grenzen mehr gibt. Das ist toll.
Die Liberalisierung hat wirtschaftliche Gründe. Rund 70% der Bevölkerung sind jünger als 30. Der Staat kann nicht mehr allen Bürgern einen Job in der Verwaltung anbieten. Saudi-Arabien muss seine Abhängigkeit von den Erdöleinnahmen verringern und will neue Wirtschaftszweige aufbauen, sagt der Wissenschaftler Aziz Al-Ghashian.
Saudi-Arabien diversifiziert seine Wirtschaft. Die hohen Öleinnahmen sollen langfristig in den Aufbau anderer Industrien fließen. Dabei geht es um Tourismus, Dienstleistungen und die Öffnung für ausländische Investitionen. Die Regierung möchte sich für unterschiedliche Zielgruppen öffnen. Und berühmte Fußballer mit ihrer großen medialen Reichweite erzeugen Öffentlichkeit dafür.
Damit sich möglichst viele mit seiner Transformationspolitik identifizieren, schürt Mohammed bin Salman einen saudischen Nationalismus. Und prominente Sportler können ihm dabei helfen. Muslimische Fußballer, die nach Saudi-Arabien gewechselt sind, zeigen ihre spirituelle Verbundenheit mit Mekka. Sadio Mané aus dem Senegal, Seko Fofana aus der Elfenbeinküste oder Riyad Mahrez aus Algerien. Im Zuge der Sportoffensive sind aber auch etliche nicht-muslimische Spieler nach Saudi-Arabien gezogen. Müssen diese nun Ausgrenzung befürchten? Der Journalist Robert Chatterjee vom Nahost-Magazin Zenit.
Wenn die Wahl ist zwischen Atheist und Christ, immer Christ. Und wenn das, was bei uns ja oft manchmal auch ein bisschen abfällig gesehen wird, gerade bei den Südamerikanern, gerade bei den Brasilianern, wenn die dann irgendwie niederknien oder so ein T-Shirt mit Jesus hilft oder sowas oder Gebetskreis und sowas. Das sind Sachen, die werden garantiert nicht so kritisch gesehen.
Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht Karim Benzema. Am Nationalfeiertag Saudi-Arabiens veröffentlichte er ein Foto von sich im traditionellen Thab, im weißen, knöchellangen Gewand. Vor ihm auf einem Sessel lag die saudische Nationalflagge. Allein auf der Plattform X wurde das Foto 14 Millionen Mal angesehen. Inzwischen gibt es aber auch Gerüchte, dass sich Benzema in Jeddah nicht mehr wohlfühlt und lieber wieder in Europa spielen würde. Die politisch-religiöse Werbekampagne für Saudi-Arabien könnte auch schnell in ihr Gegenteil umschlagen.
Ronny Blaschke war das über Fußball und Religion in Saudi-Arabien. Eine Stelle als Gemeindepfarrerin oder Pfarrer wird ausgeschrieben und keiner will hin. So läuft es oft in evangelischen Kirchen, die schon lange mit Fachkräfte- und Nachwuchsmangel kämpfen. Eine Hörerin, selbst Theologin, hat uns geschrieben, und zwar mit folgender These: Jeden Sonntag früh aufstehen, an Feiertagen, oft abends arbeiten, das könnte vielleicht auch abschrecken. Angehende Pfarrerinnen und Pfarrer würden sich eher für 9-to-5-Jobs entscheiden, sogenannte Funktionsstellen, zum Beispiel in der Telefonseelsorge. Was ist da dran? Haben junge Pfarrer wirklich keine Lust mehr auf Gemeinden? Unsere Saarland-Korrespondentin Anke Schäfer hat auf diese Frage ganz unterschiedliche Antworten bekommen.
Werden die ländlichen evangelischen Gemeinden in Deutschland bald alle verwaist sein, weil sich junge Pfarrerinnen und Pfarrer eher auf die sogenannten Funktionspfarrstellen bewerben? Pfarrer Eckehard Müller hat als Vorsitzender des Verbandes evangelischer Pfarrerinnen und Pfarrer ganz Deutschland im Blick und sagt:
Das kann ich nicht bestätigen. Also ich erlebe eher, dass junge Leute, die ins Pfarramt gehen wollen, dass sie ins Gemeindepfarramt gehen wollen. Dass Menschen ins Funktionsveramt gehen, erleben wir in der Regel erst dann später.
Die sogenannten Funktionspfarrstellen haben natürlich einige Vorteile. Etwa in der Klinikseelsorge. Da fällt viel weniger Verwaltungsarbeit an. Da müssen keine Kirchengebäude betreut werden. Da gibt es klar abgegrenzte Arbeitszeiten. Anja Schild ist mit 37 Jahren die jüngste Pfarrerin im Kirchenkreis Saar-West. Sie hat sich ganz bewusst als Gemeindepfarrerin beworben.
Ich liebe einfach diese Vielfalt. Das ist das, was ich finde, das Gemeindeleben so ausmacht, dass es von einem, ich gehe morgens ins Büro und habe vielleicht eine Stunde, wo ich mich mit wirklich Formularen, Akten beschäftige und gehe dann in den Kindergarten und kann dort mit den Kindern religionspädagogisch arbeiten und habe dann mittags eine Beerdigung und dann dazwischen nochmal ein Gespräch mit jemandem, ein Seelsorgegespräch und abends eine Sitzung.
Dass sie selbst später mal in eine Funktionspfarrstelle, zum Beispiel als Seelsorgerin in Schule oder Krankenhaus, wechseln wird, glaubt sie eher nicht. Obwohl sie eine 2-jährige Tochter hat und der Arbeitsalltag einer Gemeindepfarrerin nicht unbedingt familienfreundlich ist.
Nachteile sind die vielen Abendtermine, weil im Endeffekt die Haupttermine, die wir haben, wie Taufgespräche, Sitzungen, Planungen, Projekte oder solche Dinge, laufen natürlich, wenn die Leute von ihrer Arbeit kommen.
Sie ist also oft abends weg. Und sie hat wenig klassisches Privatleben. Ihre Familie wird sozusagen ins Arbeitsleben eingemeindet. Anja Schild wusste das, als sie sich auf die Stelle der Gemeindepfarrerin bewarb. Sie selbst ist Pfarrerstochter.
Es ist ein Beruf, der, ich kenne es halt von der eigenen Kindheit her, immer verzahnt ist mit der Familie. Mein Mann kommt in Gemeinde auch vor, meine Tochter nimmt dann auch im Kindergottesdienst teil. Mir gefällt das.
Die evangelische Kirche im Saarland verliert jedes Jahr 3000 Mitglieder, also in etwa eine ganze Gemeinde. Das führt dazu, dass Gemeinden zusammengelegt werden müssen. Anja Schild muss gerade eine solche Fusion managen.
Ich war ehemals in Altenkessel und durch die Fusion wurde ich dann Gemeindepfarrerin dieser Großgemeinde.
Sie hat noch eine Kollegin, die mit einer 50%-Stelle dabei ist. Sie selbst ist mit 100% dabei.
Wir leben in dem Stadium, was eigentlich erst 2030 wäre. Also von der Konstellation, wenn man sich die Fläche, die Gemeindeglieder anschaut und die Fahrpersonen, die man bräuchte, hätten wir eigentlich jetzt schon das Jahr 2030 in Saarbrücken West. Und wir müssen einfach sehen, der Stand, den wir 2030 hätten, haben wir ja noch nicht. Das heißt, wenn wir uns die Zahlen an Kasualien, sprich an Beerdigungen, an Taufen anschauen, ist das natürlich eine Anzahl, da wäre eigentlich 200% Fahrstelle eigentlich das, was wir bräuchten, um das zu bewältigen.
Doch die 50%-Stelle, die frei ist, konnte bislang nicht besetzt werden. Trotzdem sieht Anja Schild eine Chance in der Fusion.
Also wenn ich zum Beispiel gucke in der Jugendarbeit, Klarenthal hat eine schöne Jugendarbeit gehabt und Altenkessel hat so am Anfang immer Probleme gehabt. Warum läuft es nicht so an? Um dann zu sehen, ob man hat viel mehr Freiheiten den Jugendlichen gegeben und gelassen und dann zu sehen, okay, vielleicht ist das eine Chance, dass man zusammenarbeitet. Es ist einfach schöner, mit mehr Leuten zusammen zu sein.
Von den 29 Pfarrern und Pfarrerinnen im Kirchenkreis Saar-West werden bis 2030 10 in den Ruhestand versetzt, bis 2035 weitere 11, dann bleiben in Zukunft also 8 übrig. Christian Weyer, Superintendent des Kirchenkreises, möchte die Stellen schon jetzt neu besetzen, aber keine Chance.
Also die saarländische Besonderheit ist, dass sowohl Gemeinde- als auch Funktionsfachstellen schwer zu besetzen sind, weil es nicht genügend oder manchmal sogar gar keine Bewerbungen gibt.
Christian Weyer sieht einen Unterschied zwischen Funktions- und Gemeindepfarrstellen und mit Blick auf andere Bundesländer sagt er,
wo es noch genügend Bewerbungen gibt, ist es in der Tat so, dass das Interesse an Funktionspfarrstellen zunimmt, weil sie eben besser strukturierbar sind und weil die Belastungen im Gemeindepfarrdienst inzwischen immer unkalkulierbarer werden. Immer mehr Gemeindeglieder müssen durch immer weniger Personen versorgt werden und das macht inzwischen auch vielen Bewerberinnen und Bewerbern Sorgen.
Auch beobachtet er, dass junge Menschen nicht mehr so gerne Leitungsfunktionen übernehmen.
Zum einen sind sie nicht besonders attraktiv, weil sie einen meistens doch ganz in Beschlag nehmen und die Frage nach geteilten Ämtern, nach Teilzeitbeschäftigung, nach Teamarbeit wird, wie ich finde, zu Recht immer stärker und da muss auch an den Strukturen gearbeitet werden.
Christian Weyer empfiehlt, die Verwaltungsarbeit der Pfarrerinnen und Pfarrer könne mehr und mehr in die Hände derer gelegt werden, die dafür ausgebildet sind, also in die Superintendentur, in die Verwaltung.
Die Leitungsämter, so wie wir Älteren sie wahrnehmen, das sind rund um die Uhr Jobs. Und wenn man sich selber nicht gut abgrenzen kann, dann kommt man da schnell unter die Räder. Dann muss man sehr diszipliniert arbeiten.
Das gilt auch für Anja Schild. Sie weiß, sie wird ihren Job in Saarbrücken West auf lange Sicht alleine machen müssen, wenn die Kollegin mit der halben Stelle in Rente geht. Sie ist zuversichtlich. Es wird ihr gelingen, meint sie. Aber es müsse klar sein, sie werde sich nicht auf 3 Kirchengebäude und 3 Gemeindehäuser aufteilen können.
Ich glaube da fest dran, dass auch alle mitarbeiten wollen daran, dass es so da eine Entlastung geben kann, damit der Pfarrberuf wieder das ist oder das werden kann, was er eigentlich sein soll, die Verkündigung des Wort Gottes, Seelsorge zu betreiben. Und da finde ich immer diesen Kontrast zwischen Gemeinde und Funktionspfarrer ist gar nicht dann in dem Maße da. Das ist dann vielleicht von der Struktur her, aber von der Kernaufgabe her ist es eigentlich das, wofür wir das alle studiert haben. Egal, ob wir jetzt in der Schule sind oder im Gemeindeleben oder in einem Krankenhaus. Ich finde, das sind eigentlich nur verschiedene Orte, wo Gemeinde stattfindet. Und das finde ich das Schöne.
Nun ist das Saarland ein besonderes Bundesland in vielerlei Hinsicht. Und auch die Situation der evangelischen Kirche ist hier speziell, weil der Mangel an Pfarrpersonen besonders eklatant ist. Aber die Frage, wie Pfarrstellen nachbesetzt werden können, wird auch bundesweit drängender.
Wollen angehende Pfarrerinnen und Pfarrer lieber in Funktionsstellen arbeiten als in der Gemeinde? Anke Schäfer ist der Frage nachgegangen. Eine überdimensionierte goldene Krone sieht er aus, mit einem Durchmesser von über 4 Metern. Er wurde angeschafft vom Kaiser des Römisch-Deutschen Reiches vor 900 Jahren. Der Barbarossa-Leuchter im Aachener Dom. Gerade ist der Leuchter ein bisschen eingestaubt. Es gibt die ein oder andere Spinnenwebe. Zeit also, das Kunstwerk auf den Boden hinunterzuholen. Zeit für einen gründlichen Frühjahrsputz. Mathis Trapp war dabei.
Konzentriert arbeitet Metallrestauratorin Anke Freund an den goldenen Verzierungen und Ornamenten des Barbarossa-Leuchters. Das rund 300 Kilo schwere Kunstwerk hängt sonst an einer langen Eisenkette von der Dachkuppel des Doms. Jetzt wurde der Leuchter zum ersten Mal seit Jahrzehnten auf den Boden des Kirchenbaus herabgelassen, um ihn dort gründlich reinigen zu können. Anke Freund erklärt, wie das abläuft.
Zuerst mit einem Staubsauger den groben Schmutz und dann reinigen wir nach mit speziellen Mikrofasertuch, was sehr weich ist, nicht kratzt und stark schmutzbindend. Und Kleinigkeiten natürlich mit einem Wattestäbchen.
Der vierarmige Leuchter besteht aus mehreren miteinander verbundenen goldenen Türmen. Sie sollen das himmlische Jerusalem darstellen, mit seinen Stadttoren und der Stadtmauer. 2 große Türme schließen dabei einen kleinen Turm ein. Gut zu sehen, Weihrauch, Kerzenruß, Spinnweben und die Atemluft von jährlich 1,3 Millionen Besuchern im Aachener Dom haben dem filigranen Kunstwerk zugesetzt. Damit das vergoldete Kupfer nicht zu sehr angegriffen wird, muss die Dombauhütte handeln.
Das Reinigen selber ist eher eine Kernerarbeit. Man muss sich außerordentlich konzentrieren und Fingerspitzengefühl haben.
Die Kunsthistorikerin Birgitta Falk hat neben dem Barbarossa-Leuchter einen Tisch aufgebaut. Darauf liegen alle wichtigen Dokumente, Fotos und Pläne des 900 Jahre alten Kunstwerks.
Es ist die Herausforderung, sich die alten Akten anzuschauen, die alten Fotos umzuschauen. Hat es auch irgendwelche Veränderungen gegeben? Hat sich seit der letzten Restaurierung, die 1998 endete, irgendwelche Schäden ergeben? Falls wir jetzt noch Schäden entdecken, machen wir natürlich nichts dran, sondern würden erst da Rücksprache halten, sowohl mit der oberen als auch der unteren Denkmalpflegebehörde. Aber es sieht gut aus zurzeit. Wir können sagen, er ist doch in außerordentlich gutem Zustand.
Der Leuchter zählt wie der gesamte Aachener Dom zum Weltkulturerbe. Im Jahr 1978 wurde das Bauwerk als erste Stätte in Deutschland in die Liste der UNESCO aufgenommen. Die Kunstwerke und Schätze im Aachener Dom, darunter auch der Karls- und Marienschrein mit seinen Reliquien, sind dank vieler Restaurationen und Reinigungsaktionen gut erhalten. Der Barbarossa-Leuchter ist für Birgitta Falk auch wissenschaftlich spannend und eine Herausforderung.
Im Mittelalter haben große Kirchen solche Leuchter gehabt. Solche Leuchter wurden Corona-Krone genannt. Wir wissen von etwa 30 aus dem 12. Jahrhundert. Heute existieren noch 4 davon. Zwei in Hildesheim, einer in Groß-Comburg und hier bei uns in Aachen. Das ist der jüngste von den 4. Und er ist ganz besonders, weil er als einziger 8 respektive 16-eckig ist.
Gemeint ist der älteste Teil des Aachener Doms, das karolingische Oktogon mit dem Grundriss eines Achtecks. Über 600 Jahre lang wurden in dem mehrstöckigen Bau die deutschen Kaiser und Könige gekrönt, auf einem steinernen Thron, der noch heute auf der 2. Ebene des Oktogons zu sehen ist. Im Jahr 1152 nahm auch Friedrich I., genannt Barbarossa, hier Platz. Typisch war es für die neu gekrönten Kaiser und Könige, dem Aachener Dom ein Kunstwerk zu stiften. Barbarossa entschied sich für den Leuchter. Er sollte für Helligkeit im Kirchenbau sorgen und den Gründer der Krönungskirche, Kaiser Karl den Großen, ehren. Barbarossa ging es aber wohl auch um sein Seelenheil, erklärt Historikerin Birgitta Falk.
Solche Stiftungen und Schenkungen waren dafür gedacht, dass eben für die Schenker und Stifter gebetet wurde. Man muss sich vorstellen, der Klerus saß hier unten und beteten und sie sangen den ganzen Tag und das Gebet stieg dann in den Leuchter, in den Himmel hinauf.
Barbarossas Wunsch hat die Zeiten überdauert. Auch noch 900 Jahre später wird im Oktogon des Aachener Doms unter dem Barbarossa-Leuchter gebetet. Dombaumeister Jan Richards erklärt die symbolische Kraft des Leuchters und die Bedeutung des gesamten Kirchenbaus so.
Dieser Baukörper, man nennt ihn manchmal eine Kopie der Heilig-Grab-Kapelle in Jerusalem. Dieser Barbarossa-Leuchter in der Gestalt dieses vieltürmigen Jerusalems zeigt uns nochmal ganz besonders, welchen Stellenwert die Kirche zur Erbauungszeit im 12. Jahrhundert hatte. Ich denke, wer eine solche Schenkung macht, der macht das mit einem bestimmten Interesse und mit einem bestimmten Wunsch, auch einem Heilsversprechen. Und das ist etwas, das der Dom immer wieder bringen kann, den Menschen, die hierher kommen.
Auch wenn der Barbarossa-Leuchter, seine Geschichte und Bedeutung gut erforscht sind, bleibt er geheimnisvoll. Nicht alle Details an dem Kunstwerk sind entschlüsselt. Dombaumeister Richards zeigt zum Beispiel auf den lateinischen Text, der den Leuchter auf rund 14 Metern Länge umläuft.
Was ich ganz besonders spannend finde in dieser Inschrift ist, dass innerhalb eines Wortes die Buchstaben in der Typografie durchaus unterschiedlich sein können. Also wir haben hier beispielsweise das Wort Nitentem und die beiden T's und die beiden E's in dem Wort sind unterschiedlich typografiert. Das heißt, das erste E ist geschwungen, das zweite E ist sehr gerade geschnitten und bei den T's ist es genau andersrum. Das ist schon eine Besonderheit, wo wir auch nicht genau wissen, warum das so ist. Ich kann mich bisher nicht erinnern, dass das schon mal untersucht wurde.
Und so braucht der Aachener Dombaumeister auch nur 3 Wörter, um den Wert des Barbarossa-Leuchters zusammenzufassen.
Einzigartig, ein Unikat.
Birgitta Falk, Leiterin der Aachener Domschatzkammer, nutzt die Chance, den Leuchter während der Reinigungsaktion so nah betrachten zu können wie sonst nie. Sie will ihn auch noch genauer dokumentieren.
Dann stehe ich hier und denke, mein Gott, ist der schön. Er ist so vielgestaltig, so unglaublich viele Ornamente, die darauf verarbeitet sind. Und kein Turm gleicht dem anderen, man kann immer wieder was Neues entdecken.
Nach der Reinigungsaktion im Aachener Dom bekommt der Barbarossa-Leuchter noch eine spezielle Schutzschicht. Dann wird er an seiner über 300 Kilo schweren Eisenkette wieder nach oben gezogen, um für die nächsten Jahrhunderte weiter über dem Kirchenraum und den Besuchern zu schweben.
Eine Reportage von Mathis Trapp über den frisch geputzten Barbarossa-Leuchter im Aachener Dom. Im Deutschlandfunk geht es nach den Nachrichten als nächstes um Heizungen und das Gebäudeenergiegesetz in der Sendung Marktplatz mit Georg Ehring. Die Redaktion für diese Sendung hatte Andreas Mein. Mein Name ist Luisa Mayer. Danke, dass Sie dabei waren und einen schönen Tag.